Wir haben eben gesungen, Licht dieser Welt leuchtest auf. Und das haben Christen schon vor ganz langer Zeit auch gemerkt, dass da ein Licht ist, was ins Leben kommt. Das war schon in der ersten Zeit, nachdem Jesus nicht mehr auf der Erde war, hat sich der christliche Glaube relativ schnell ausgebreitet. Und Menschen haben diese Botschaft, diese gute Botschaft, haben sie gehört, sind damit in Kontakt gekommen und haben gemerkt, es stimmt mit diesem Jesus. Der ist ein Licht in meinem Leben, der kann ein Licht werden. Und sind zum Glauben gekommen, haben ihr Leben diesem Jesus anvertraut, auch wenn er nicht mehr da war. Und auf diese Weise hat sich der christliche Glaube, das sogenannte Evangelium, relativ schnell verbreitet. Und Leute, die Jesus aufgenommen haben in ihrem Leben, die haben auch Veränderungen erlebt, die haben Heilung erfahren. Und das haben die natürlich anderen auch erzählt. Aber nicht nur die Leute, sondern auch die Apostel, die damals unterwegs waren, die waren sehr daran beteiligt, dass dieses Evangelium sich verbreitet hat. Okay. Nun sind die Apostel unterwegs gewesen, in anderen Regionen auch, und haben dort den Leuten von Jesus erzählt. Und überall, wo sie hingekommen sind, haben sie dasselbe erfahren. Wenn Menschen diese Botschaft gehört haben, haben sie ihr Leben aufgemacht und haben Jesus angenommen. Aber sie haben auch das andere erlebt. Jetzt halt ein bisschen, kann das sein hier? Mal ein bisschen runterdrehen. Danke. Haben auch das andere erlebt, dass Menschen sich genau dieser Botschaft verweigert haben. Dass sie das gar nicht hören wollten und Widerstand geleistet haben. Und da wird eine Situation beschrieben in der Apostelgeschichte. Da sind nämlich Paulus und Barnabas, die beiden Kollegen, die sind unterwegs. Die sind sozusagen im Einsatz. Und die sind da in der Gegend von Antiochia in Pisidien, das ist da irgendwo in der Türkei, haben wir jetzt für die Türkei gebetet. Also dort irgendwo waren die. Und da heißt es, das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend, da überall, wo sie hingekommen sind. Aber die Juden hetzten die Gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die Obersten der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und sie vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Okay, die gehen aus dem Gebiet und schütteln den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen die Leute dort und sie kamen nach Ikonion. Die Jünger aber, also die, die diesen Glauben angenommen haben, die wurden von Freude erfüllt und vom Heiligen Geist. Schon dort, wo sich der christliche Glaube ausgebreitet hat, begann bereits Verfolgung. Das lesen wir hier. Und das ist ja nur eine Situation. Das ist nichts Neues gewesen für die Apostel. Das haben sie immer wieder erlebt. Ein anderes Mal wird der Paulus, da werden Steine gegen den geworfen. Und dann wird er so halbtot aus der Stadt rausgeschleift und vor die Stadt geworfen. Und irgendwann steht er wieder auf und dann geht es weiter. Also, ich habe das noch nie erlebt, dass jemand mir einen Stein an den Kopf geworfen hat, weil ich Christ bin oder weil ich jemandem von Jesus erzählt habe. Die Apostel und die Christen damals, die haben nichts Böses gemacht. Die haben einfach nur an Jesus geglaubt und haben von ihrem Glauben erzählt. Und dafür sind sie gesteinigt worden. oder verfolgt worden. Wie gesagt, ich habe das selber noch nicht erlebt, dass mir da jemand einen Stein an den Kopf geworfen hat. Mir hat mal jemand einen Stein an den Kopf geworfen, weil er mir zeigen wollte, ihn weiterwerfen konnte, aber er hat die Richtung verfehlt und ich habe es abgekriegt. Aber das ist was anderes. Paulus wird gesteinigt, er wird verfolgt, er sitzt sogar mehrmals im Gefängnis, nur weil er Christ ist und weil er anderen von Jesus erzählt. Und dieser Paulus, der schreibt in einem Brief an Christen in Rom, kann uns irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, wenn wir verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden, ist eine Frage, gell? Kann uns irgendwas trennen von all den Dingen? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet und werden geschlachtet wie Schafe. Es war nicht nur der Paulus oder die Apostel, die das erlebt haben, sondern viele Christen. Damals, ganze Familien mit Kindern, die mussten flüchten. Und manche sind noch nicht mal zum Flüchten gekommen. Die wurden weggefangen, wurden zum Teil wilden Tieren vorgesetzt. Da hat schon damals, in der Urchristenheit, hat schon Verfolgung angefangen. Da, wo sich der Glaube so gut ausgebreitet hat, da ging schon Verfolgung los. Und dieses Thema Verfolgung hat sich in der Geschichte immer wiederholt. Immer wieder gab es Christenverfolgung. Die Waldenser oder die Täufer im Emmental hier in der Nähe oder die Amisch hier aus dem Oberland mussten nach Amerika gehen oder die böhmischen Brüder, die sind nach Herrnhut geflüchtet. Es waren immer ganze Familien oder ganze Dörfer haben Sack und Pack nehmen müssen und sind irgendwohin, haben sich eine neue Heimat gesucht, weil sie verfolgt wurden. Ich bin ja, wisst ihr, habe ich ja schon mal gesagt, in meiner Kindheit und in der Teenie-Zeit in der DDR aufgewachsen. Und in der DDR waren Christen auch nicht so sehr beliebt, also nicht so sehr gewünscht. Sie wurden geduldet, aber sie waren nicht gewünscht. Und solange sich Christen ruhig verhalten haben und sich angepasst haben, so an das ganze System, da war das kein Problem. Nur sobald Christen aufgestanden sind und haben was dagegen gesagt, dann wurde es schwierig. Also wenn man sich ruhig verhalten hat, dann ging das. Nun gab es aber hin und wieder Momente, da musste man überlegen, kann ich das als Christ so vertreten? Kann ich das mit meinem Glauben vereinbaren? Und das waren so die heiklen Momente. Da musste man eine Entscheidung treffen. Entweder ich passe mich an und komme vielleicht in Gewissenskonflikte oder ich stelle mich dagegen. Ich stehe zu meinem Glauben und ich bekenne mich als Christ. Dann muss ich aber mit den Konsequenzen rechnen. Also das war eine ganz einfache Entscheidung und doch sauschwer. Und ich kann mich noch erinnern, es war in der 8. Klasse, da war immer so die Frage, macht man die Jugendweihe mit? Jugendweihe, das war so, ja, das war so die feierliche Einführung der jungen Leute ins Erwachsenenalter. Also eigentlich so das Gegenüber von der Konfirmation. Und diese Jugendweihe, das ist eigentlich erwartet worden, dass man das mitmacht. Also ein sozialistischer Jugendlicher, der hat das gemacht. Das war einfach Ehrensache. Und da gab es da auch so Gruppenstunden und dann war das natürlich alles ein bisschen ideologisch auch geformt und so. Die machte man da mit, wie so ein Konfirmandenunterricht, und irgendwann gab es dann so diese öffentliche Feier. Und dann musste man eben so als Teenies eine Entscheidung treffen, mache ich das mit, weil es erwartet wird, oder sage ich, nee, das passt mir nicht. Das kann ich auch irgendwie nicht so mit meinen Werten und meinen Vorstellungen vereinbaren. Und ich sage nein, ich werde das nicht machen. Und okay, es war so in der 8. Klasse, kann ich mich noch gut erinnern. Unser Klassenlehrer hat gefragt, wer macht keine Jugendweihe? Okay. Und ich war der Einzige, der sich gemeldet hat. Und dann saß ich da. Und alle ringsherum haben auf mich geguckt. Gell? Scheiß Situation. Aber ich wusste, ich mache das Richtige. Ich wusste es. Und okay, Lehrer hat es akzeptiert und so. Und dann hinterher in der Pause kam dann welche aus meiner Klasse zu mir und sagte, boah, finden das aber gut und so. Okay. Am Ende habe ich das relativ einfach erlebt. Es war natürlich klar, wenn ich mich dafür entscheide, nicht diese Jugendweihe da zu machen, darf ich nie das Abitur machen und werde nie studieren dürfen. Das war also die Konsequenz, das wusste ich. Aber mir war das wichtig. Und deswegen habe ich mich gemeldet. Wie gesagt, es verlief relativ harmlos jetzt für mich. Der Lehrer, der war eher auch etwas systemkritisch. Von daher musste da nur meine Mutter mal zum Gespräch in die Schule. Und andere hatten es schwerer. Da wurden die Eltern wirklich bearbeitet, wie das überhaupt sein kann, dass sie sich so entscheiden und nicht anders. Und kann man nicht nochmal überlegen und so. Und andere haben sogar noch anderes erlebt. Vielleicht war das irgendwie so eine milde Art von Verfolgung, könnte man sagen. Aber Menschen auf dieser Welt, auch gegenwärtig jetzt, heute, erleben ja Verfolgung auf eine ganz andere Weise. Und das ist nochmal ja, eine andere Nummer. Wenn sie um ihr Leben fürchten müssen, wenn Familien auseinandergerissen werden. Das Thema Verfolgung ist ja hier in unseren Breitengraden kein Thema. Zum Glück. Und darüber können wir uns freuen. Aber in anderen Breitengraden auf dieser Welt ist es ein Thema. Das Thema Verfolgung ist ja deswegen nicht weg. Und von daher ist auch das Thema für uns heute hier auch ein aktuelles Thema. Weil es sind nämlich genauso Christen, wie wir sie sind, die es eben anders erleben. Die anderen Situationen ausgeliefert sind. Und von daher, glaube ich, ist es gut, dass wir auch an sie denken. Dass sie uns nicht egal sind, weil sie nur irgendwo auf der anderen Seite der Weltkugel leben. Weil theoretisch könnten wir das ja genauso erleben. Warum haben wir das Privileg, dass wir gerade hier wohnen und friedlich unseren Glauben leben dürfen? Warum? Ich habe das nicht ausgewählt. Es ist einfach Gnade und können da dankbar sein. Und von daher ist es, denke ich, gut, auch an die anderen zu denken. Wenn ich so über dieses Thema nachdenke, Verfolgung, und ich habe ehrlich gesagt noch nie so intensiv drüber nachgedacht, sondern ich weiß, okay, einmal im Jahr, da gibt es ja so einen Tag, so einen Sonntag für verfolgte Christen, da betet man auch dafür und hier und da betet man auch mal dafür, das ist auch gut so. Aber so richtig über Verfolgung habe ich noch nie nachgedacht, weil ich sie ja selber auch noch nicht so erlebt habe. Und als ich so zu Hause saß, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das eine, wenn wir über dieses Thema reden, wenn wir so einen Sonntag für verfolgte Christen gestalten, dann finde ich, ist das wirklich ein Anlass, von Herzen mal Danke dafür zu sagen, dass wir, dass ich, so in einem friedlichen Umfeld leben darf. Dass ich glauben darf, was ich will. Dass ich sogar anderen davon erzählen kann und niemand hat was dagegen. Also niemand verfolgt mich deswegen. Es klingelt bei mir nicht die Polizei an der Tür oder reißt Familien auseinander oder sonst irgendwas. Dass ich in Freiheit meinen Glauben leben darf. Und ich finde, das ist wirklich ein Anlass, da von Herzen Danke zu sagen. Sagen, Herr, danke. Ich will das neu schätzen. Ich vergesse das manchmal. Ich will das neu schätzen. Und ein zweites fällt mir auf. Nämlich, was nehmen andere Christen auf sich, nur um ihren Glauben leben zu dürfen? Was nehmen andere auf sich, weil sie sich zu Jesus bekennen? Ich habe vor einigen Tagen in der Idea, da lag so eine Zusatzausgabe da drin, auch das Thema verfolgte Christen, habe ich gelesen, von einem Christen, der aus Nordkorea gekommen ist und hat sich in einem Gebetskreis getroffen mit anderen Christen, wusste, es ist verboten. Und sie haben zusammengesessen und haben gebetet. Und er betet auch. Und wie er Amen sagt, merkt er, wie er eine Waffe am Kopf hat. Er ist dann später eingesperrt worden, ist auch wieder rausgekommen. Aber so dieser Moment kann ich mir nicht vorstellen. Aber die nehmen das auf sich. Sie treffen sich. Sie erzählen sogar anderen von Jesus, weil ihnen das wichtig ist. Weil sie merken, das ist das Licht dieser Welt. Das ist eine Botschaft, die trägt. Und andere müssen das hören. Das beeindruckt mich. Dann denke ich so, okay, und ich? Ich habe vielleicht sogar, also, wen erzähle ich von Jesus? Mache ich das jeden Tag? Nee, mache ich nicht. Ich habe vielleicht sogar Scheu, jemandem zu erzählen, dass ich in Krishona gehe oder dass ich bete. Weiß nicht, wie es euch so geht, aber. Und da merke ich, dass so dieses Thema Menschenfurcht bei uns viel mehr ein Thema ist. Warum scheue ich mich oder habe, mir ist es unangenehm, jemandem das zu erzählen, dass ich Christ bin. Warum? Stört doch niemanden. Wir haben so eine tolerante Gesellschaft. Doch, vielleicht sagt mal jemand irgendeine blöde Bemerkung. Na und? Deswegen wäre ich ja nicht eingesperrt oder so. Und da muss ich ein bisschen nachdenken. Frage ich mich, hey, warum ist das so? Warum habe ich da nicht mehr Mut? Es geht doch, ich verliere doch nichts, aber ich kann gewinnen. Vielleicht ist das ein Anstoß für jemanden, wenn ich sage, hey, ich gehe in die Krishona, hast du Lust mal, was weiß ich, mitzukommen, in den Gottesdienst oder in meinen Hauskreis oder hey, lass uns mal einen Kaffee trinken. Und man muss ja nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber zumindest mal Beziehungen knüpfen und pflegen. Und auf der Ebene merken, ist da jemand offen oder nicht? Kann ich mal was erzählen? Hey, ich hab mal was erlebt in Gebetserhörung. Weißt du, was das ist? Ah, nee, okay. So, wisst ihr, was ich meine? Und manchmal haben wir selbst da Scheu. Ja, ich kann doch meinem Nachbarn hier nicht irgend so frommes Zeug erzählen. Was ist denn, wenn der mich dann doof findet? Da liegt doch unser Problem, in der Menschenfurcht. Und das ist also dieser zweite Punkt, wo ich mich durch andere Christen auf dieser Welt, die eben eher unter Druck leben, möchte ich mich ermutigen lassen. Diese Leute, für die wir vorhin gebetet haben, die sind mir ein Vorbild. Ein Vorbild dafür, dass ich meinen Glauben fröhlich leben will. Dass ich meinen Glauben ohne Scheu und ohne Hemmung leben möchte. Und ich finde, wenn wir für andere Christen heute beten, und das ist gut, dass wir das beten, das machen, und ich finde, es ist auch gut, wenn wir das hin und wieder machen, dass wir an andere denken, die verfolgt werden. Die brauchen das. Aber wenn wir für andere beten, ist es auch gut, wenn wir für uns beten. Und sagen, Herr, nimm mir diese Menschenfurcht. Herr, gib mir Mut und Freude, meinen Glauben wirklich fröhlich in meinem Umfeld zu leben. Und nicht so sehr darauf zu achten, was denken denn andere. Weil die finden das wahrscheinlich weniger schlimm, als ich es schlimm finde. Herr, schenk mir Mut und Freude, meinen Glauben fröhlich zu leben. Und bewirke du durch mich was in meinem Umfeld, ohne dass ich da mich verbiege. Und ich glaube, das ist gut. Wenn wir da auch für uns beten. Und ich denke, dass gerade dieser Sonntag jetzt ein guter Anlass dafür ist, da auch mal an uns zu denken. Ich bete. Lade euch ein, dass wir zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass wir diesen Sonntag jetzt haben und dass wir da an andere Christen denken. Ja, du weißt, wie es vielen geht auf dieser Welt. Wir haben für sie schon gebetet. Und ich bitte dich einfach, dass du ihnen nah bist, jeden Einzelnen, in welcher Situation sie auch stecken, dass sie spüren, du bist da und du hältst sie. Hältst ihren Glauben lebendig. Und dass du sie schützt und bewahrst. Dafür bitten wir dich. Aber ich bete auch für uns, so wie wir heute Morgen hier sitzen. Dass du auch unseren Glauben lebendig hältst. Dass du uns Mut schenkst und Freude, unseren Glauben in unserem Umfeld zu leben. Dass wir nicht Angst haben, weil wir brauchen gar keine zu haben, sondern dass wir fröhlich mit dir unterwegs sind, dass gerade dadurch andere angesteckt werden und auf dich aufmerksam werden. Ich bitte dich darum. Nimm uns alle Menschenfurcht. Und schenk uns Mut. Schenk uns ja, ein offenes Herz und offene Augen für die Menschen um uns herum. Danke, dass wir in einem sicheren Umfeld, in einem sicheren Land wohnen dürfen und unseren Glauben auch leben dürfen ohne Angst. Ich danke dir für dieses Privileg. Hilf uns, dass wir das auch wirklich fröhlich leben. Amen.